Grimms on Air. Der Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Heute zu Gast Theresa Wegener vom Traditionsunternehmen R&M Wegener in Lauterbach. Hier werden seit gut 200 Jahren Hüte hergestellt. Sie ist in der 7. Generation des Familienunternehmens die erste Frau an der Spitze und sagt, entweder ein Unternehmen geht mit der Zeit oder es geht mit der Zeit. Viel Spaß bei der ersten Folge Rims on Air.
Legen wir los. Ja, vor mir sitzt Frau Theresa Wegener. Sie ist die Geschäftsführerin der Hutfabrik in Lauterbach und ich freue mich sehr, Sie hier heute bei mir im ersten Podcast sozusagen, der thematisch ist, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Wegener.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Ich finde es eine tolle Idee und ja, fühle mich sehr geehrt, dass ich die Erste sein darf.
Ja, ich freue mich auch und ich freue mich vor allen Dingen auf, Sie haben viele Sachen mitgebracht, Hüte und Mützen und das macht es alles so sehr lebendig und ja, sehr, sehr schickes Sachen, da sind wir eigentlich so gerade schon so mittendrin. Und vielleicht sagen Sie erstmal so ein paar Takte zur Firma und zur Geschichte, dass wir so ein bisschen Gefühl dafür kriegen.
Uns gibt es jetzt tatsächlich schon seit 203 Jahren. Wir wurden 1817 in Hamburg gegründet und sind dann circa 1884, 1885 nach Lauterbach gekommen. Das war eine rein organisatorische, planerische Entscheidung. Dadurch, dass das Lohngefälle in Hamburg zu hoch wurde, plus damals war natürlich Deutschland unser Hauptmarkt. Das heißt, es hat sich angeboten, sich die Mitte Deutschlands zu suchen und von da aus dann die Produkte nach Deutschland auszuliefern. So sind wir dann letzten Endes in Lauterbach gelandet. Und bis jetzt waren es tatsächlich auch nur Männer an der Spitze. Und ich bin jetzt die 7. Generation und habe mich jetzt mal gewagt, als Frau an die Spitze zu gehen.
Die erste Frau, ja. Genau. Ganz, ganz, ganz spannend, ja. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Wir haben ja hier so in dem Podcast, wir haben dem so einen kleinen Rahmen gegeben und wir würden ganz gern so ein bisschen über Sie als Person noch was erfahren. Sie haben ja Wirtschaftspsychologie studiert und zwar noch was, Volkswirtschaft.
Ne? Volkswirtschaft, genau.
Ja, wo haben Sie studiert, wenn ich fragen darf?
Ich habe VWL in Münster studiert und Wirtschaftspsychologie in Hamburg.
Ah ja, also wirklich ja, sehr breit aufgestellt. Und wir haben so ein paar Fragen noch zu, ja, so entweder oder, dass wir einfach ein bisschen von Ihnen so ein kleines Gefühl kriegen, wer sitzt denn da? So. Und Sie antworten einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus.
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Brotbox oder Bäckertüte?
Bäckertüte.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule, definitiv.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Meer oder Berge?
Meer.
Auto oder Fahrrad?
Gezwungenermaßen meistens Auto. Aber ich liebe es mehr, mit dem Fahrrad zu fahren.
Okay. Ziemlich schwer. Hut oder Mütze?
das ist auch schwer. Ich trage mehr Mütze, bin aber eigentlich ein größerer Fan vom Hut.
Okay. Design oder Funktion?
Design.
Dachte ich mir. Kleinstadt oder Metropole?
Aktuell schlägt mein Herz schon noch sehr für die Metropole. Ich mag auch das Landleben, was ich ja jetzt dann seit 2 Jahren auch wieder habe. Und es hat definitiv auch seine Vorteile. Ich möchte es nicht missen, aber so die Metropole mag ich auch schon sehr, sehr gerne. Ich bin an den Wochenenden dann gerne irgendwo in Großstädten.
Tradition oder Innovation?
Da würde ich auch sagen, ein gesunder Mix aus beidem. Weil ich glaube, eins geht nicht ohne das andere. Wenn man nur zu sehr an Tradition festhält, geht das Unternehmen, glaube ich, mit der Zeit. Und wenn man sich nur auf Innovationen geht, glaube ich, viel verloren, was eigentlich auch einen extremen Mehrwert fürs Unternehmen bringen kann. Ich glaube, deswegen so ein gesunder Mix aus beidem.
Ja, den Eindruck hatte ich auch, so mich so ein bisschen beschäftigt habe. Aber das werden wir bestimmt noch vertiefen. Facebook oder Instagram?
Instagram.
Laut oder leise?
gute Frage. Ich glaube, dann doch eher leise.
Dann sind wir mal gespannt. Ja, Sie haben ja schon ein bisschen was zum Unternehmen gesagt und haben ganz klar gesagt, ich bin jetzt hier die erste Frau in der 7. Generation. Ich habe eben schon eingangs gesagt, Sie haben ja schon auch ein berufliches Vorleben gehabt. Zalando habe ich gesehen. Wie heißen die? Ogilvy.
Genau, die Werbeagentur.
Das ist aber eine Werbeagentur, ne? Ja. Und Zoo Plus.
Und Zoo Plus, also, das war meine letzte Station. Genau.
Ja, da haben Sie ja schon irgendwie Erfahrungen gemacht. Vielleicht können Sie da 2, 3 Worte drüber verlieren.
Ja, gern. Also waren auch alles wirklich unterschiedlichste Positionen.
Ja.
Bei Zalando hatte ich das Glück, damals in der Phase zu sein, wo die wirklich noch relativ am Anfang waren. Und da hieß es einfach Learning by Doing. Man durfte sich ausprobieren. Sobald man eine Idee hatte, durfte man die mit den hausinternen IT-Lern umsetzen. Da habe ich unfassbar viel gelernt. Bei der Werbeagentur hingegen war es auch mal spannend, die Dienstleisterseite zu sehen, wirklich diese Beraterleistungen, dann auch viel mit Designern zusammenzuarbeiten und da aber auch eng mit den Kunden, was will der Kunde, was sind die Zielgruppen des Kunden, da habe ich wiederum diese Seite ganz gut kennengelernt. Bei Zoo Plus war ich dann für den deutschen Shop, für die Marketingaktivitäten des deutschen Shops zuständig. Und das war natürlich auch toll, weil wir da extrem viel machen konnten, lernen konnten. Tierbesitzer sind eine unfassbar dankbare Zielgruppe, die wirklich bei allem dabei sind. Insofern war auch eine spannende Zeit.
Aber Sie haben sich entschieden, dann doch das Traditionsunternehmen zu übernehmen. Und vielleicht erzählen Sie da mal ein bisschen was dazu. Wie kam es dazu? Haben Sie sich das immer schon so vorgestellt? Sie haben ja auch noch einen Bruder, der, glaube ich, sich für einen anderen Weg entschieden hat. Wie auch immer. Wie ist es dazu gekommen?
An sich war es schon immer mein Traum, weil ich bin schon sehr modeaffin. Ich finde das Produkt toll. Ich finde es auch toll, so ein traditionelles Unternehmen in der Familie zu haben. 200 Jahre bringt ja auch irgendwie so eine gewisse Verantwortung mit sich.
Das ist eine Hausnummer.
Ja, das stimmt. Und wir haben schon immer gesagt, okay, in unserer Generation darf es auf keinen Fall stoppen. Mein Bruder war aber schon immer derjenige, der gesagt hat, Lauterbach ist jetzt nicht unbedingt was für ihn, er muss raus, er ist ein extremer Weltenbummler. Und deswegen haben wir uns dann vor 2 Jahren zusammengesetzt und gesagt, okay, irgendwie muss eine Lösung her. In der Zeit hatte das Unternehmen auch eine nicht so leichte Phase. Es musste dann ein neues Warenwirtschaftssystem eingeführt werden. Das sind alles so Themen, wo mein Vater dann irgendwann gesagt hat, so, ich möchte eigentlich mit diesem Ganzen, auch mit dem Ganzen online, und das ist eigentlich nicht mehr so meine Welt. Wenn es jemand von euch machen möchte, wäre vielleicht dann so jetzt langsam der Zeitpunkt. Und dann haben wir viele Gespräche geführt und ich habe immer gesagt, so, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Warum nicht einfach ausprobieren? Und habe dann meinen Bruder aber sozusagen immer stets jetzt als Berater an meiner Seite. Der hat gesagt, mach dein Ding, wir ziehen das zusammen durch. Also wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn es irgendwelche Themen gibt, weil er hat sich auch selbstständig gemacht vor 10 Jahren. Er hat natürlich da auch schon extreme Erfahrung und ich kann da immer auf seine Kontakte, auf sein Netzwerk zurückgreifen, auf seine wie er mit Problemen umgegangen ist. Und das ist schon toll, da jemanden an der Seite zu haben, dem man zu 100% vertraut, der einen aber trotzdem, ich kann Entscheidungen treffen, wie ich sie für richtig halte. Er steht da auch total hinter mir. Nur trotzdem fühlt man sich jetzt nicht irgendwie, in Anführungszeichen, alleine an der Spitze des Unternehmens, sondern weiß, okay, da ist jemand, der mit einem das zusammen macht, obwohl er jetzt nicht wirklich mit drinne ist. Ich glaube, dieses Reingehen selbst war, glaube ich, also für uns alle, also für die Mitarbeiter, für die Familie, war schon ein großer Schritt, weil die Mitarbeiter kennen mich jetzt einfach ja auch schon seit ich geboren bin, ja wirklich, ich bin schon als Kleinkind durch die Gänge gerannt. Ich glaube, da plötzlich diese Position einzunehmen, dass ich auf einmal die Chefin bin, war nicht unbedingt so leicht. Und auch, ich habe ja 1 Jahr lang noch parallel mit meinem Vater gearbeitet. was auch seine Höhen und Tiefen hat. Also man kann
ja, das glaube ich.
Ja, ich würde sagen, wir sind schon zusammengewachsen, aber wir sind auch, wir haben auch eine gesunde Streitkultur entwickelt. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann aber auch abends sagen kann, jetzt macht man die Tür zu und jetzt ist man wieder das Vater-Tochter-Duo. Und das hat auch wirklich immer gut geklappt. Er hat dann nur letztes Jahr gesagt, so, okay, ich glaube, es ist jetzt das Beste, wenn du das machst, wie du das für richtig hältst, und ich ziehe mich langsam zurück, weil es ja auch für Mitarbeiter verwirrend ist. Wer ist jetzt der wirkliche Ansprechpartner? Wer kann die Entscheidungen fällen? Deswegen haben wir dann gesagt, okay, er ist immer noch als mein Sparringspartner, steht ihm immer noch zur Verfügung. Wir haben wöchentliche Jourfix, wo wir uns dann wirklich auch zusammensetzen. Genau, und austauschen. Bis dahin habe ich mir dann Themen aufgeschrieben, die ich mit ihm besprechen möchte, weil er natürlich wirklich einen riesigen Erfahrungsschatz hat. Er hat jetzt 40 Jahre lang in dem Unternehmen gearbeitet. Er kennt jegliche Hutform hin- und auswendig. Das sind so Themen, wo ich noch manchmal hake, greife den männlichen Formen. Aber ich glaube, es war gut zu sagen, okay, jetzt hier ein Schnitt und jetzt versuche ich meinen Weg da zu gehen.
Er steht Ihnen aber, wie gesagt, ja auch noch zur Verfügung. Das ist schön. Sie haben auch gesagt, oder auf der Seite wird auch klar, dass Ihr Vater ja auch ganz schön innovativ unterwegs war. Der hat ja mehrere Preise, auch anerkannte Preise gewonnen.
Das stimmt. Das stimmt. Er hat schon immer viel gemacht. Er war immer viel im Sozialbereich auch unterwegs, hat immer viel geholfen. Genau, war immer auch ein toller Arbeitgeber, war immer für die Mitarbeiter da, hatte immer ein offenes Ohr. Und das ist mir auch wichtig, diese Kultur weiterzuführen. Genau, dass man sagt, wir sind immer noch ein Familienunternehmen, das ist eine absolute Priorität. Wir sind immer noch wie so eine Großfamilie, dass die Mitarbeiter wissen, wenn irgendwas ist, können sie immer kommen, da ist immer eine offene Tür. Da war er immer schon ein großes Vorbild und das ist mir auch wichtig, dass das dabei bleibt.
Hat das denn jetzt dieser Shift zu Ihnen bei den Mitarbeitern, ist das angekommen? Hat das geklappt in Ihrer Wahrnehmung oder hakt es noch manchmal?
Ich glaube, es hat größtenteils geklappt. Man hört schon noch an manchen Ecken und Enden, der Chef ist da, wo man dann merkt, okay, das ist einfach noch wirklich von früher verankert. Aber wir haben natürlich auch so eine langjährige Unternehmensbindung von den Mitarbeitern. Wir haben Mitarbeiter, die sind auch schon 30, 40 Jahre da. Ich glaube, das ist ganz normal, dass für die dann immer, das wird einfach immer der Chef, der Seniorchef bleiben. Und das ist auch okay. Aber dieser Shift hat auf jeden Fall funktioniert, dass die Mitarbeiter merken, okay, wenn es zu Entscheidungen kommen soll oder wenn wir irgendwelche Themen haben, wenn es irgendwas zu besprechen gibt, dann kommen sie zu mir. Das hat wirklich gut funktioniert. Und da hatte ich auch wirklich gar keine Probleme, dass ich jetzt eine Frau bin, wo man sich am Anfang schon auch Gedanken gemacht hat. Jetzt waren die immer männliche Chefs gewöhnt. Ja. Wie ist das jetzt plötzlich, sich von einer jungen Frau was sagen lassen zu müssen, so ungefähr. Aber also da habe ich wirklich tolle Mitarbeiter gehabt. Das haben von alle von Anfang an toll gefunden, dass ich gesagt habe, ich mach's. Ich werde da einsteigen und da habe ich immer volle Unterstützung bekommen.
Ist ja auch mutig, ne? Würde ich mal so sagen. So,
ja.
Man trägt ja nicht mehr so viel Hut. Ja, die Schüler haben zum Beispiel gefragt, ist das nicht jetzt so ein Anachronismus, bisschen altbacken?
Ja, ich glaube, was uns gerade in die Karten spielt, ist tatsächlich Social Media, weil man sieht schon bei ziemlich vielen Influencern und auch im Ausland immer wieder jetzt mehr und mehr, dass der Hut am Kommen ist, dass sich wirklich auch jüngere Menschen trauen, einen Hut zu tragen. Es ist jetzt nicht mehr nur bei einem größeren, schickeren Event, sondern es ist jetzt einfach auch schon straßentauglich geworden. Und da spielt uns wirklich, sei es Instagram oder sonstige soziale Medien, absolut in die Karten. Und da haben wir auch das Glück, dass uns da auch dann schon wirklich verschiedene Influencer kontaktieren und mit uns zusammenarbeiten wollen. Und dann erreicht man, glaube ich, auch eine recht große Zielgruppe und kann das Produkt wirklich wieder salonfähig machen.
Ja, 1,5 Millionen haben Sie im Jahr, habe ich gelesen, die Sie ausliefern.
Mhm.
Ist ja eine ganz schöne Hausnummer.
Ja.
Vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen, was machen Sie in Lauterbach? Also
in Lauterbach sitzt noch die Produktentwicklung. Das heißt, wir setzen uns zweimal im Jahr einige Wochen bis zu Monaten zusammen, sagen, was sind es jetzt für Farben, die in der nächsten Saison am Kommen sind, was sind es für Materialien, was wollen wir vielleicht Neues ausprobieren, was lief gut in der letzten Saison, was wollen wir einfach wieder wiederholen. Also wirklich dieser Schritt Produktentwicklung und Kollektionsentwurf bis hin, wie soll der Katalog aussehen, das sitzt alles in Lauterbach. Die Produktionsstätten haben wir in Polen, Italien und teilweise auch in China, wenn es einfach um große Aufträge geht. Und dann wiederum sammelt sich wirklich jegliche Order, jegliches Produkt, kommt dann einmal nach Lauterbach, wird von uns, also die Qualitätskontrolle sozusagen sitzt dann auch in Lauterbach und dann der Versand auch dann alles raus aus Lauterbach. Also diese 1,5 Millionen sind dann definitiv einmal zumindest in Lauterbach gewesen und gehen von dort aus dann immer wieder raus.
Also absolutes Headquarter sozusagen. Ja. In dem Interview, was ich auf Ihrer Seite gefunden habe, da sagen Sie, Vielfalt ist für Sie was ganz Wichtiges. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen.
Ja, ich glaube einfach dieses Thema, dass ein Hut ja auch einen Menschen, man kann damit zum einen natürlich in Richtung Funktion, dass es einen vor Kälte schützt, vor Hitze schützt, vor Regen schützt, aber es ist auch dieses, man kann sich damit ausdrücken. Man kann schick sein, man kann sportlich sein, man kann der Hipster sein, wenn man möchte. Ich glaube, es gibt einfach unfassbar viele Menschentypen und ich glaube, jeder hat irgendwie seinen eigenen Hut oder seine eigene Mütze verdient. Und deswegen ist es uns ganz wichtig zu sagen, okay, wir machen eben nicht nur Basecaps, wir machen nicht nur Hüte, wir machen nicht nur Strick, sondern wir bieten wirklich jedem einen individuellen Hut, auf den er Lust hat, mit dem er sich wohlfühlt.
Ja, Sie haben da das Motto, you do you, und wir machen den passenden Hut dazu.
Genau.
Das hat mir gefallen. Ich sag mal so, wir haben ja so ein paar Megatrends momentan, die man auch so in der Wirtschaft so entdeckt. Das ist das Thema Digitalisierung.
Ja.
Wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Spielt das eine Rolle bei dem Hutdesign?
Das Thema Digitalisierung spielt bei uns insofern also eine große Rolle, dass wir den Vertrieb dahin shiften. Das ist zum einen, wir sind aktuell ja ein reines B2B-Unternehmen, das heißt Business to Business. Wir liefern wirklich zu dem Einzelhandel oder zu der Kaufhauskette, aber wirklich nur Unternehmen an. Und jetzt wollen wir sozusagen das erste Mal auch diesen Schritt wagen in Richtung B2C, dass wir wirklich auch zum Endkonsumenten liefern. Okay. Und das sind aber beides Vertriebswege, wo wir sagen, wir müssen uns in beiden digitalisieren. Also wir wollen jetzt nicht sagen, wir gehen im B2C-Bereich den Weg zum Online-Shop und werden da digital, während wir unseren eigentliches Kerngeschäft vernachlässigen, sondern wir sind aktuell dabei, es auf beiden Wegen zu digitalisieren. Heißt, wir wollen dem unserem aktuellen Kunden einen B2B-Online-Shop zur Verfügung stellen und gleichzeitig aber auch mal den Schritt wagen, zu sagen, okay, wir würden auch gerne dem B2C-Kunden wirklich greifbar und nahbar sein. Das heißt, dass der auch bei uns wirklich online dann unsere Produkte kaufen kann. Das sind so diese Bereiche, wo wir aktuell in die Richtung Digitalisierung gehen. Und dann ist es aber auch das Thema Corona hat uns jetzt auch dazu gebracht, okay, wir können jetzt nicht mehr auf Messen, unsere Vertreter können teilweise nicht mehr zu den Kunden reisen. Das heißt, da mussten wir auch eine Möglichkeit finden, den Kunden trotzdem unser Produkt greifbar zu machen. Und dadurch, dass wir in den Katalogen, die wir aktuell haben, nicht jegliche Farben abbilden können, das ist auch einfach eine preisliche Geschichte, haben wir uns überlegt, wir müssen wie so eine Art digitaler Showroom entwickeln. Derzeit, bis das alles steht, läuft so, dass wir es einfach per verschiedene Online-Tools hier wirklich jegliches Produkt abfotografieren und wenn möglich auch so, dass es einmal gedreht werden kann, das Produkt. Und im nächsten Step ist dann aber die Planung, dass sozusagen unsere ganze Kollektion einmal abfotografiert wird und unser Kunde dann wirklich einmal durch unseren Showroom gehen kann und sich jegliches Produkt genauestens angucken kann. Mhm. Das sind so gerade die aktuellen Digitalisierungsprojekte bei uns.
Okay, also dann habe ich auch rausgehört, dass Corona das auch nochmal befördert hat, die Digitalisierung.
Absolut, ja, absolut. Also zum einen natürlich der Online-Shop, den hatten wir vorher schon geplant, wollten wir aber wirklich überlegt und strategisch ordentlich aufbauen. Da ist ja schon einfach immer sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und das hat uns jetzt gezeigt, okay, wir können da jetzt nicht nochmal warten und alles genauestens austüfteln, sondern vielleicht einfach mal ins kalte Wasser springen und sagen, jetzt ist es vielleicht noch nicht so perfekt, wie wir es uns vielleicht gedacht hatten und vielleicht noch nicht von jedem Produkt vorne und hinten fotografiert, und sondern einfach mal machen. Und das ist das, was jetzt definitiv beschleunigt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen einfach auch für den Endkonsumenten online zur Verfügung stehen, um, jetzt ist es gerade Corona, wer weiß, wie die nächste Krise vielleicht irgendwie heißt, dass wir da einfach gewappnet sind und stärker dastehen.
Aber das zeigt ja schon auch so ein bisschen, dass man zum einen traditionsbewusst ist und zum anderen eben, um Schritt halten zu können, eben doch auch innovativ sein muss.
Absolut, ja, absolut. Mhm. Also mir hat damals mal jemand, ich liebe diesen Spruch einfach, mir hat damals mal jemand gesagt, ein Unternehmen geht mit der Zeit oder es geht mit der Zeit. Und ich finde, das ist wirklich das, was irgendwie so perfekt immer zusammenfasst. Ich glaube, da muss man einfach sagen, man kann sich davor nicht verwehren. Obwohl ich wirklich lustigerweise vor ein paar Monaten wirklich immer noch gehört habe, so dieses Internet, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob sich das hält, was du da schon wieder vorhast, Theresa, das ist ja schon wieder, also da muss man sich dann auch immer wieder zusammensetzen und sagen, weil es natürlich auch für die Mitarbeiter was Neues ist, so dieser Online-Auftritt und dass es auf einmal sozusagen wirklich Einzelprodukte dann online gekauft werden können und an den Endkonsumenten, das ist natürlich für manche Mitarbeiter einfach nicht so greifbar, und dann muss man sich dann doch nochmal hinsetzen und reden, aber ja.
Sie haben gesagt, eben diesen sehr plastischen Spruch, den ich jetzt nochmal wiederhole, dass ein Unternehmen mit der Zeit geht oder es geht halt, ja. Sie hatten ja auch schon eine schwierige Zeit jetzt gehabt. War das Stichwort Corona?
Absolut, ja. Also das hat uns wirklich an den Rand gebracht. Also es war, wir haben viele Investitionen geplant, wir waren aber trotzdem gut aufgestellt, wir hatten auch wirklich für 2020 eine gute Auftragslage, und wir hatten ab Februar, ist es meistens so, dass dann sozusagen unser Lager voll ist, weil wir ab Februar, März dann für den Sommer beispielsweise ausliefern. Und das war ja genau die Zeit, wo es dann zu den Ladenschließungen kam. Frankreich noch, was auch für uns ein sehr, sehr starker Markt ist, noch viel früher. Und da haben wir schon gemerkt, okay, jetzt liegt unsere ganze Liquidität in den Produkten, und unsere Kunden, man hätte natürlich sagen können, nehmt uns ab, die sind von den Kaufverträgen, die wir haben, theoretisch verpflichtet, aber es bringt uns ja auch nichts, wenn die Kunden dann im Endeffekt auf der Strecke bleiben. Das war schon eine extreme Organisation, die wir dann Anfang des Jahres machen mussten, mit so vielen Kunden sprechen, sagen, okay, sie nehmen es uns nächstes Jahr ab, dieses Jahr lagern wir es ein. Mit Lieferanten musste man dann plötzlich neue Zahlungsbedingungen aushandeln, weil es dann, bei denen wird es natürlich auch eng, bei uns war es dann aber auch eng. Es ist, ist ja dann so ein Rattenschwanz, der so sich mit sich zieht. Und wir sind dann an einen Punkt auch gekommen, wo ich gesagt habe, also eigentlich kam es aus einem Gespräch heraus, meine Bekannte zu mir gesagt hat, ich verstehe gar nicht, warum es jetzt euch auch trifft. Ihr seid ja gar nicht der Einzelhandel, der da irgendwie zumachen müsst. Wieso trifft es denn plötzlich euch? Und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, vielleicht muss man auch mal deutlicher machen, dass es den Mittelstand oder die Unternehmen, die in der Lieferkette dazwischen irgendwo sind, genauso trifft, und auch die am Anfang der Lieferkette stehen, genauso trifft wie jetzt den Friseurladen oder das Restaurant um die Ecke, was irgendwie zumachen muss. Und deswegen habe ich mich dann ja für diesen etwas ungewöhnlicheren Schritt entschieden und habe gesagt, okay, ich versuche einfach mal mein Glück und starte eine Crowdfunding-Kampagne.
Auch sehr kreativ und innovativ wiederum, ja. Erzählen Sie doch ein bisschen.
Wir haben das eigentlich wirklich innerhalb von 48 Stunden. Ich habe donnerstags gemerkt, okay, es ist langsam wirklich eng und es fängt hier gerade extrem an zu wackeln im Unternehmen. Und ich habe gesagt, okay, ich will auf gar keinen Fall rausgehen irgendwann und die Tür hinter mir zumachen und sagen, oh, das hättest du vielleicht nochmal machen können. Deswegen habe ich mich hingesetzt und mit meinem Bruder gebrainstormt, was es noch irgendwie für Möglichkeiten gibt. Und und dann habe ich mit zwei Freunden einfach gesagt, okay, wir machen diese Crowdfunding-Kampagne und haben uns am Wochenende hingesetzt und Video gedreht und die Seite aufgebaut und dann sozusagen alles online gestellt Sonntagabend. Und also es war eine sehr emotionale Zeit, weil man ist ja wirklich ja, man kann es ja einfach mal so, also man lässt ja wirklich mal die Hosen runter, weil man als Unternehmen eigentlich immer so ein bisschen dieses, also für meinen Vater war es auch extrem hart im ersten Moment, weil man muss ja schon irgendwie nach außen, muss alles stimmen. Wenn man es vielleicht noch irgendjemandem sagt, dass es irgendwie gerade nicht gut läuft, ist es dem Banker, weil der ja eh die Zahlen sehen kann. Aber ansonsten hat mein Vater, glaube ich, nie nach außen getragen, dass es Probleme gibt. Aber ich muss sagen, ich habe unfassbar viel positiven Zuspruch bekommen. Also ich wurde von extrem vielen anderen Unternehmern kontaktiert, die gesagt haben, und wir sitzen im gleichen Boot, wir müssen die ganze Zeit aber lächeln, wir müssen unseren Mitarbeiter anlächeln, aber eigentlich sieht es bei uns genauso katastrophal aus. Wir haben sehr viele Kunden, die uns daraufhin kontaktiert haben, gesagt haben, es tut uns total leid, wir hatten ja irgendwie gar keine Ahnung, wir waren einfach nur dankbar, dass ihr einlagern könnt und wir aus dem Schneider sind, aber dass es bei euch ja dann genauso weh tut, haben wir überhaupt nicht so umrissen. Und wir haben auch so viele, neben der finanziellen Unterstützung, die wir erhalten haben, auch so viele andere Hilfsangebote bekommen, sei es Unterstützung beim Online-Shop, sei es durch Zeitungsartikel, wo man sich dann einfach wirklich nochmal bekannter machen konnte und über die Probleme reden konnte. Und man hat einfach tolle Personen dabei auch kennengelernt, was im Endeffekt einem nochmal viel mehr für die Zukunft bringt, als wirklich dieses eigentliche Anliegen, das Geld, was eigentlich so im Vordergrund stand. Ja, insofern, ja, bin ich, war es eine sehr emotionale Berg- und Talbahn, aber ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben.
Ja, toll. Ich finde, es war ja auch sehr bekannt. Also ich habe eben ja, als ich auf Sie gewartet habe unten, stand ein Kollege neben mir und dann habe ich ihm gesagt, ach, ich mache jetzt meinen ersten Podcast mit Frau Wegener. Und er sagte, ach, das ist doch die Hutfabrik, die da neulich im Netz so war. Also fand ich schon toll. Also das wissen viele und dann war das doch eine sehr, sehr erfolgreiche Sache für Sie. Und Sie haben es ja auch in Ihrem Film auf der Homepage gesagt, dass Sie zumindest auch wieder Darlehen zu bekommen haben, dass man da...
genau, dass es weitergehen kann. Ja. Absolut.
Der Professor Völbel von der Hamburger, vom Hamburger Wirtschaftsinstitut, der hat so drei Maximen für Unternehmen heute quasi aufgestellt auf den Wirtschaftstagen. Das eine war Go Smart, haben wir schon drüber geredet. Go Green, haben Sie da auch was zu bieten? Ist die Nachhaltigkeit auch in Ihrem Konzept enthalten?
Definitiv. Also zum einen, was die Produkte betrifft, beschäftigen wir uns immer mehr mit nachhaltigen Stoffen, dass wir auch sagen können, es ist komplett recycelt oder es kommt aus nachhaltiger Produktion. Mhm. Das finde ich ein super spannendes Thema. Wir haben aktuell leider noch nicht, es reden sehr, sehr viele drüber, aber die wirklichen Abnehmer oder die auch bereit sind, dafür zu zahlen, ist aktuell das, wo es ja, dann noch so ein bisschen hapert. Aber wir machen eigentlich jedes Mal in der Kollektion, dass wir sagen, wir probieren es einfach, wir machen ein, zwei Produkte immer mehr rein. Ich glaube, jetzt aktuell haben wir sogar 6 Produkte, die wirklich recycelt sind oder mit nachhaltigem Material und Materialzusammensetzung. Also ich finde es ein super wichtiges Thema und ich glaube, da sollte man als Unternehmen auf gar keinen Fall die Augen vor verschließen. Aber ja, wie gesagt, es scheitert bei uns noch ein bisschen an den Abnehmern. Aber wir machen, was mir auch super wichtig ist, wir stellen unseren eigenen Strom her, haben einen Wasserfall und eine Turbine und versuchen so auf Dauer klimaneutral zu werden, dass wir wirklich sagen, wir können auf eigenen Beinen stehen, brauchen da nicht nochmal externen Strom. Und das ist mir auch wichtig, dass wir da sagen, okay, wenn da irgendwas kaputt ist, das ist wichtig, das müssen wir reparieren. So eine Turbine ist zwar dann auch immer mit einigen Kosten, Reparaturkosten immer gleich verbunden, aber das... finde ich, ist man irgendwie der Umwelt auch schuldig, dass man bei sowas dann auch nicht die Augen verschließt, sondern sagt, da ist man willig, da weiter Geld zu investieren.
Ja, also Sie sagen also auf jeden Fall Nachhaltigkeit, ohne sowas mit im Konzept zu haben, kann man heute eigentlich als Unternehmen nicht mehr unterwegs sein. Ne? Ja. Das Dritte, was er sagt, ist Get Resilient. Können Sie da irgendwas mit anfangen?
Also, dass man wirklich sozusagen Widerstand wird, ist ist, glaube ich, aktuell durch Corona wahrscheinlich wichtiger denn je. Wenn man in der Lage ist, widerstandsfähig zu sein, hat man es, glaube ich, zumindest größtenteils geschafft. Klar, dass dann vielleicht irgendwas Unvorhersehbares passiert, kann immer kommen. Aber ja, ich glaube, aktuell ist das wichtiger denn je, dass man sich gut aufstellt, dass man nicht nur auf ein Pferd setzt, dass man verschiedene Vertriebskanäle hat, dass man auch sein Produkt vielfältig gestaltet, dass man sich nicht nur auf eine Zielgruppe fokussiert, dass man sagt, okay, ich habe wirklich ein durchdachtes Konzept und kann damit wirklich auch gegen viele Krisen bestehen.
Die WG13C hat sich so ein bisschen auf den auf ihren Besuch auch vorbereitet und hat mir so ein paar Fragen mitgegeben. Mhm. Eins, zwei habe ich schon einfließen lassen, aber die fragen jetzt auch mal so ein bisschen danach, was können Sie denn jungen Menschen raten, wenn sie das Ziel haben, auch eine Führungskraft im Leben zu werden? Was für Skills sollten sie mitbringen? Wie kommt man dahin? Sie haben jetzt Familienunternehmen übernommen, aber Sie haben ja auch sehr viel dafür getan und viele Kompetenzen auch erworben, um das überhaupt auch erfolgreich tun zu können. Und da haben Sie ja stark an sich gearbeitet. Was empfehlen Sie halt den jungen Leuten?
Ich würde empfehlen, definitiv Erfahrungen zu sammeln. Das finde ich, jegliche Praktika mitzunehmen, die man angeboten bekommt, zu gucken, was gefällt mir. Und ich finde, es hilft auch. Ich habe auch viele Praktika gemacht, wo ich gesagt habe, oh, das ist es nicht. Finde ich auch super wichtig, dass man da nicht sofort enttäuscht ist. Ich glaube, das ist auch eine gute Lehre zu wissen, was man nicht will. Und ich glaube, dass man dann sein Ziel einfach verfolgen sollte. Wenn man sagt, man will selbstständig werden oder man möchte eine Führungskraft werden, dass man sich dann nicht von kleinen Rückschlägen, weil die wird es immer geben, es wird auch immer große Rückschläge geben oder es wird auch die ein oder andere Person geben, die nicht an einen glaubt und vielleicht was sagt, was einem im Kopf bleibt, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt, sondern eher in Richtung jetzt erst recht denkt.
Also get resilient, ja.
Ja, wirklich.
In dem Kontext.
In dem Kontext auch, absolut. Und ja, dass man seinen Weg geht, dass man sagt, okay, ich möchte in dem Unternehmen Karriere machen und dann viele Gespräche aussucht, dass man das auch kommuniziert, weil ich glaube, häufig als Chef hat man zwar seine Mitarbeiter natürlich irgendwie im Blick, aber ich finde es immer super wichtig, dass der Mitarbeiter auch sagt, was möchte er erreichen, was ist das Ziel, dass man das auch wirklich als Führungskraft unterstützen kann. Und was ich auch immer wieder gut finde, sind wirklich zu sagen, okay, ich suche mir einen Coach, der mir hilft. Mhm. Mir hat das damals auch geholfen, zu sagen, okay, was sind denn eigentlich so wirkliche Fähigkeiten, in Anführungszeichen, die ich brauche, um gute Mitarbeiterführung zu machen. Und da gibt es einfach Menschen, die da extrem gut sind, die einem da Tipps geben kann, dass man dann, weil bei sowas, Learning by Doing geht natürlich auch, aber ich finde, wenn man da schon irgendwie Hilfe annehmen kann, ich finde Coaching immer extrem hilfreich und dann am besten auch nicht nur ein Wochenende, sondern zu sagen, okay, ich mache das über einen gewissen Zeitraum wöchentlich und bespreche verschiedene Themen und mache das.
So wie Ihr Vater Sie noch ein bisschen coacht durch den wöchentlichen Schuhfix?
Auch das, dass man wirklich sich auch immer an Menschen hält, die Vorbilder sind, dass man sich vielleicht auch einen Mentor sucht. Ich würde dann genau meinen Vater so ein bisschen als eine Art Mentor sehen. Ich glaube, wenn es dann in Richtung Coach geht, da habe ich mir dann eine externe Person, die auch einfach nicht so emotional eingebunden ist, sondern wirklich aus diesem aus diesem Erfahrungsschatz von sich greifen kann. Da habe ich mir jemand extern gesucht. Aber ein Mentor ist definitiv, finde ich, auch immer eine extrem wichtige Sache, weil es gibt einfach die schon sehr viel Erfahrung gemacht haben, die schon sehr viele Lows auch durchgemacht haben und die davon berichten können. Und ich finde, das ist zum Beispiel aber auch eine super wichtige Sache, dass man auch mal sich Dinge anhört, die schiefgelaufen sind. Dass man nicht nur sagt, es lief alles super auf dem Weg nach oben, sondern ich kenne keinen Unternehmer, der nicht schon gesagt hat, so um Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich und ich keine Lust mehr und es geht alles nur noch schief. Das ist auch wichtig, dass man mal merkt, okay, es geht anderen genauso. Es ist jetzt nicht nur im eigenen Leben oder im eigenen Unternehmen, dass es irgendwie schlecht läuft, sondern dass man sich da austauscht. Und dafür ist ein Mentor natürlich großartig.
Als abschließende Frage sozusagen. Wir sind ja in der Schule hier auch und gäbe es in Ihrer Vorstellung irgendein Schulfach, was man noch unbedingt einführen sollte, was Sie sich wünschten?
Ich hätte mir auf jeden Fall Steuern gewünscht. Das ist für mich so ein, so ein Buch mit 7 Siegeln, was es alles zu beachten gibt und was ist irgendwie, was ist richtig, was ist falsch, was kann man irgendwie steuerlich, was ist alles machbar und das finde ich, lernt man viel, viel zu spät. Das ist auch ein Thema, was wir im Studium so gut wie gar nicht angerissen haben. Und ich finde, das ist etwas, was für mich noch, ja, das, jetzt ist man zwar drin, aber das hätte ich mir gewünscht, dass man das vielleicht früher kennenlernt. Und ich selbst finde Aktien auch ein super spannendes, so die Börse selbst. Da sind auch viele spannende Unternehmen, finde ich auch ein tolles Fach, was man vielleicht dass man nicht nur steuern, dass man vielleicht einen Mix aus allem macht.
Ja, ja, also einfach so wirklich auch wirtschaftliche Inhalte sozusagen. Ja, das sind wir hier richtig bei uns im Wirtschaftsgymnasium oder in der kaufmännischen, auch den kaufmännischen Schulen. Ja, Frau Wegner, würden Sie noch was sagen wollen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich schon viele Themen abgedeckt. Es hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Wahnsinn, dass jetzt schon wieder am Ende ist. Ja. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, wenn sich irgendjemand, wenn irgendwie noch Fragen sind oder wenn ich irgendjemandem helfen kann, der gerade unschlüssig ist und vielleicht jemanden mal so extern irgendwie sucht, kann sich auf jeden Fall jeder gerne.
Also, dass Sie sich auch noch als Mentorin sozusagen ein bisschen anbieten.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich wirklich in der Rolle als Mentor schon genug habe, aber ich würde es versuchen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr gut klappen würde, Frau Wegner. Vielen herzlichen Dank. Ich fand auch, dass die Zeit verflogen ist und dass das ein ganz, ganz spannendes Gespräch war, dass Sie uns viele Einblicke gegeben haben. Wir könnten wahrscheinlich noch viel länger sprechen. Aber man sollte es vielleicht auch nicht zu lange machen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und ich weiß, dass Sie eben sehr angespannt sind. Wir haben ja versucht, mehrfach mal ein Vorgespräch zu führen. Das hat nicht so funktioniert, weil Sie so sehr eingebunden sind. Deswegen danke, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und es trotzdem haben möglich gemacht.
Sehr, sehr gerne.
Und Ihnen vielen Dank. Ja, sehr schön. Und ich bedanke mich auch bei meinem technischen Team hier wieder und möchte dann auch schon mal ankündigen, dass wir ja einmal im Monat senden wollen und im Dezember würden wir dann ganz gerne den Herrn Wolfgang Gutberlet hier im Podcast haben, sodass es also ganz spannend weitergehen wird. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.